Hast du manchmal den Eindruck, das Leben nimmt so seinen Lauf, aber so groß ändert sich gar nicht was? Und nicht, wenn du gerade kleine Kinder hast, weil da sieht man dann die Veränderung. Aber vielleicht in deinem Leben denkst du so, ja, es ist, nimmt halt so seinen Lauf, der gewöhnliche Ablauf, die Arbeit, die Familie. So klingt das auch ein bisschen in 1. Mose 5. Dort gibt es ein Muster, das immer wieder wiederholt wird. Der Name wird genannt und dann heißt es, er lebte, und dann gibt es eine Anzahl an Jahren, die zu der Zeit noch sehr, sehr hoch war. Und dann heißt es weiter, und zeugte Söhne und Töchter. Alle Tage betrugen so und so viele Jahre und er starb. Klingt ziemlich traurig, oder? Wenn ein Name ist in der Bibel erwähnt, wurde geboren, lebte, hatte Kinder, starb. Nächster. Wurde geboren, lebte, hatte Kinder und starb. Das ist, was darüber berichtet wird. Und vielleicht haben wir irgendwie den Eindruck zu sagen, naja, irgendwie so, ja, wir sind geboren, wir leben, haben Kinder oder haben auch keine Kinder und irgendwann kommt der Tod näher und dann kommt die nächste Generation. Aber die Reihe wird unterbrochen. Und zwar in 1. Mose 5, Verse 28 und folgende. Da heißt es, Lamech lebte 182 Jahre und zeugte einen Sohn. Und er gab ihm den Namen Noah, indem er sagte, dieser wird uns trösten über unsere Arbeit und über der Mühsal unserer Hände von dem Erdboden, den der Herr verflucht hat. Die Reihe wird unterbrochen und das sagt uns, Achtung, hier passiert etwas, es kommt was. Und was kommt, ist, dass Gott eingreift. Doch, wie wir in der Bibellese in 2. Petrus 3 gehört haben, rechnen die wenigsten Leute, auch die meisten Christen, nicht damit, dass wirklich etwas anderes passiert. Wir gehen eigentlich davon aus, wenn wir aufstehen, wenn wir so in den Tag gehen, so, naja, heute wird so ähnlich wie gestern. Montag wird dann so wie jeden Montag und Dienstag so ähnlich wie Montag. Und wir gehen einfach davon aus, das geht einfach alles so weiter. Und klammern damit Gott ein wenig aus. Genau davor warnt der Herr in 1. Thessalonicher 5, und ich lese das kurz vor, wenn du mitlesen möchtest, das ist 1. Thessalonicher 5, 1-3. Dort heißt es, was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Man sagt, es wird der Zeitpunkt kommen, wo sie denken, ja, ist alles in Ruhe, alles Friede, alles Sicherheit, alles nimmt so seinen Lauf, alles ist in Ordnung und dann wird Gott eingreifen. Und das ist, was er auch in 1. Mose 6 getan hat und das wollen wir uns anschauen. 1. Mose Kapitel 6, ich lese zuerst die ersten 7 Verse. Und es geschah, als die Menschen begannen, sich zu vermehren auf der Fläche des Erdbodens und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Söhne Gottes, die Töchter der Menschen, dass sie gut waren, und sie nahmen sich von ihnen allen zu Frauen, welche sie wollten. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben, da er auch Fleisch ist. Seine Tage sollen 120 Jahre betragen. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde. Und auch danach, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die in der Vorzeit waren, die berühmten Männer. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte, und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen. Vom Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Er teilen die Botschaft im Moment ganz einfach auf, diesmal in nur zwei Punkte. Zuerst sehen wir die Begründung für das Gericht. In Vers 1 klang es noch so, als wenn alles seinen Lauf nimmt. Geschah, die Menschen begannen sich zu vermehren, auf der Fläche des Erdbodens, sie breiten sich aus, es nimmt alles so seinen Lauf. Aber dann heißt es in Vers 2, sahen die Söhne Gottes die Töchter der Menschen und nahmen sich zu Frauen, welche sie wollten. Und über diese Verse wurde schon viel diskutiert, aber klar ist, dass Gott dieses Verhalten verurteilte und damit die Flut, die gleich kommt, begründet. Und er sagt hier auch, Vers 5, der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Das ist, wie Gott die Einstellung sah, dass sich die Bosheit vermehrt hatte. Nun, wir können sagen, ja, das war damals. Aber wenn wir uns heute umschauen, ist es so viel anders. Was war daran so böse? Der Mensch war nicht zufrieden mit dem, was Gott ihm gab. Weil es heißt hier, die Söhne Gottes, und ich komme noch mal später darauf zurück, wo ich denke, wer das ist, nahmen sich zu Frauen, welche sie wollten. Nicht wir folgen Gottes Plan und tun, was er möchte, sondern ich tue, was ich möchte. Und das ist quasi der Akt der Rebellion. Wenn ich sage, Gott, es ist mir egal, was du beabsichtigt hast, es ist mir egal, was du an Anweisungen gibst, wie ich leben sollte, ich frage gar nicht nach dir, sondern ich nehme mir, was ich will. Ich mache, was ich möchte. Und dieses hier, wir haben die Beschreibung eben schon gelesen, steht da drin, es reute Gott, dass er den Menschen überhaupt gemacht hatte, den er in seinem Ebenbild geschaffen hatte, als quasi Krönung der Schöpfung. Die ihn repräsentieren sollten. Und er sagte, das ist so ein schlechtes Abbild jetzt geworden, weil sie nicht nach mir fragen, sondern sich einfach nehmen, was sie wollen. Und Gott betrübt das so sehr, dass er sagt, da bin ich bereit, die ganze Erde zu zerstören. Wenn wir statt nach Gottes Willen zu fragen und einfach nehmen, was wir wollen, ist das böse in Gottes Augen. Und deswegen heißt es hier, wird der Geist Gottes nicht länger mit den Menschen streiten, sondern gab ihm noch 120 Jahre. Und diese 120 Jahre beziehen sich nach meinem Verständnis auf die Zeit bis zur Flut. Einige sagen auch, dass die Lebensspanne nicht mehr länger als 120, also dass Leute nicht mehr älter als 120 Jahre werden. Kann auch gut sein. Ich denke, es bezieht sich bis zur Flut, aber ist nicht ganz so entscheidend. Aber die Begründung ist entscheidend. Und wenn du mitliest, dann schau nochmal runter zu den Versen 11 bis 13, immer noch in 1. Mose 6, Verse 11 bis 13. Da heißt es, die Erde aber war verdorben vor Gott und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Und Gott sah die Erde und siehe, sie war verdorben, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf Erden. Da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist vor mich gekommen, denn die Erde ist durch sie erfüllt von Gewalttat. Und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Die Begründung ist, die Erde ist verdorben. Es wird viermal in diesen Versen erwähnt. Oder dreimal über was die Menschen getan haben, einmal was Gott dann sagt. Als Reaktion werde ich die Erde zerstören. Wegen dieser ganzen Gewalttat. Übrigens, wenn du die Nachrichten verfolgst, das Wort, was hier steht für Gewalt, ist das hebräische Wort Hamas. Vielleicht schon mal gehört. Ja. Er sagte, wegen dieser Gewalt und wegen diesem Unrecht, was auf der Erde herrscht, werde ich diese Erde zerstören. Ich habe gesagt, wir kommen nochmal darauf zurück, wer sind die Söhne Gottes? Viele halten sie für Engel und es gibt eine gute Begründung dafür. Aber aus meiner Sicht erklärt das nicht, warum werden dann die Menschen hier bestraft. Steht nicht davon, dass die Engel bestraft werden. Ich denke eher, es waren die Söhne der Mächtigen, welche ihre Macht ausgenutzt haben, um zu bekommen, was sie wollten. Und dann heißt es hier ja auch, dass ihre Kinder waren diese Helden der Vorzeit, Vers 4. Und dieses Wort wird häufig auch als Krieger übersetzt. Ja. Und so von daher, das ist, was ich denke. Auf jeden Fall waren sie berühmt unter den Menschen. Sie waren die Anerkannten, die großen Leiter. Aber Gott hat ein anderes Bild von ihnen. Und das müssen wir uns merken. Anerkennung von Menschen bedeutet nicht Annahme von Gott. Auch wenn die Menschen sagen, oh, das war prima, wie du das gemacht hast. Du bist ja jemand, du hast etwas erreicht, du hast Karriere gemacht, du bist berühmt. Heißt noch lange nicht, dass Gott diese Sicht teilt. Gott setzt andere Schwerpunkte und anderes, was ihm wichtig ist, als was wir Menschen häufig sehen. Menschen messen es nach dem, was man erreicht hat. Gott misst es daran, dass wir erkennen, dass wir ihn nötig haben. Ja. Als Gott sah, was aus seiner Schöpfung geworden war, reute es ihn. Das ist eine ganz schön starke Aussage. Weil in verschiedenen Stellen in der Schrift heißt es, dass Gott nicht wie ein Mensch etwas bereut. Er hat nichts verkehrt gemacht, das er bereuen müsste. Aber wir Menschen sündigen und das macht Gott traurig. Aber wusste er nicht, dass wir Menschen so handeln würden? Doch, er wusste das. Aber Gott ist trotzdem bekümmert, wenn wir in Sünde leben. Und ich weiß nicht, wie deine Vorstellung ist, aber immer wieder, wenn ich mit Menschen spreche, für viele ist Gott irgendwie einmal weit weg und nicht wirklich beeinflusst von dem, wie ich lebe. Das ist so ein bisschen wie, wenn ein Regisseur seinen Film anschaut, den er selber geschrieben hat. Dann sitzt er da nicht und beißt seine Nägel und sagt, was passiert als nächstes? Er hat den Film geschrieben, er war dabei, als es gefilmt wurde. Der weiß, was als nächstes kommt. Und er kann sich entspannt auf seinen Kinosessel setzen und sich das Ganze anschauen. Das ist nicht, wie Gott ist. Gott sitzt nicht distanziert und sagt, naja, ich weiß schon, was passiert. Sondern es reut es ihn, es bewegt ihn. Wenn wir als seine Geschöpfe nicht seinen Anweisungen folgen, es macht ihn traurig. Vielleicht bist du manchmal traurig. Du gibst jemandem eine Anleitung, weil du die Person liebst. Entweder als Eltern den Kindern gegenüber, vielleicht als auch Lehrer den Schülern gegenüber. Und du möchtest das Beste für sie und du gibst ihnen Anleitung und du willst ihnen helfen und du merkst, meine Anweisungen werden nicht befolgt. Und es macht dich traurig, gerade auch, wenn du siehst, wohin das führt. Wenn du siehst, diese Personen leiden, diese Personen machen schwierige Zeiten durch, weil sie der Warnung, die ich gegeben habe, keine Achtung geschenkt haben. Und Gott ist, ich habe es euch die ganze Zeit gesagt. Ich habe euch gesagt, was gut und richtig ist. Ich habe euch gesagt, wie ihr leben sollt. Und das nicht nur den Leuten damals zu sagen, im Garten Eden, das sollst du machen, das sollst du lassen, sondern er hat uns ein Buch geschrieben und hat gesagt, ich gebe euch Anleitung und ich meine es gut mit euch. Wenn heutzutage jeder Mensch auf dieser Erde sich danach richten würde und Gott von ganzem Herzen lieben würde und den Nächsten wie sich selbst, wir hätten eine ganz andere Welt. Die Probleme sind da, weil wir eben nicht auf Gottes Wort achten. Und Gott sieht dieses und es bewegt ihn. Es bewegt ihn sowohl unsere Schuld als auch die Schmerzen, die wir durchmachen. Teilweise wegen eigener Schuld, aber teilweise auch wegen anderer Schuld. Dein Schicksal, das, wie du im Moment gerade lebst, lässt Gott nicht unbewegt. Er schaut hier darauf und es bewegt ihn zutiefst, so sehr, dass er sagt, wir müssen hier drastisch etwas ändern. Hat ihn so sehr bewegt, dass er dann die ganze Welt mit der Flut vernichtet hat. Das lesen wir in Kapitel 7, Vers 23. Da heißt es, so löscht er alles Bestehende aus, das auf der Fläche des Erdbodens war. Vom Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels. Und sie wurden von der Erde ausgelöscht. Nur Noah blieb übrig und das, was mit ihm auf der Arche war. Nun, das klingt ja ganz plausibel und ich kann dieses nachlesen, aber kann man das auch nachweisen, dass das tatsächlich so geschehen ist? Nun, wir haben keine Augenzeugen, die jetzt noch leben, die dabei waren. Aber wir haben stumme Zeugen. Wir haben, das hatten wir eben schon, das, mit der Zerstörung, die Fossilien. Das ist ein Abbild, das kannst du im Schöpfungsmuseum in den USA sehen. Und warum ich gerade dieses ausgesucht habe, weil häufig ja dargestellt wird, ja, Fossilien, die haben sich so entwickelt und das ist über Millionen von Jahren. Und lange Zeit und dann hat sich das abgesetzt und dann wurde das irgendwann zugedeckt. Ich glaube, der Fisch hat nicht Millionen Jahre gewartet, bis er zu Ende gefuttert hat. Die einzige Erklärung, wie das stattgefunden haben kann, dass wir dieses Abbild haben, ist, er war in dem Prozess des Verschluckens des kleineren Fisches und wurde überrascht und wurde sofort zugedeckt und versteinert. Und die Schrift liefert uns eine wunderbare Erklärung, wie das geschehen sein kann. Es kam die Flut, es kam eine plötzliche Zerstörung und die ganzen Erdmassen wurden bewegt von dem und mit all dem, was passiert ist, wurde luftdicht verschlossen und wir können das bis heute sehen. Als sie alle dachten, Friede und Sicherheit, es nimmt alles seinen Gang, passiert schon nichts. Ja, ja, da sind immer diese Leute, die alles so dramatisch machen und Katastrophenalarm auslösen. Aber Gott hatte gewarnt. Und wenn meine Überzeugung richtig ist mit den noch 120 Jahren, dann hat er sie 120 Jahre lang Zeit gegeben. Ich warne euch. Und die meisten Leute der damaligen Zeit haben noch in einer Gegend gewohnt, die waren noch nicht so weit verbreitet auf der ganzen Welt wie heutzutage. Und dann haben sie gesehen, wie Noah die Arche baut. Über 120 Jahre. Stück für Stück. Und das Boot wächst. Und sie sagen, so ein Spinner. Was hat der denn hier vor? Hat noch nicht mal geregnet. Aber Gott will ihnen die Warnung geben und sagen, passt auf. Ich gebe euch noch Gnadenzeit. Ich gebe noch Zeit umzukehren. Aber es wird ein Gericht kommen. Lasst euch warnen. Wir verdrängen gerne das Gericht, aber Gottes Gericht drängt uns, die Mitmenschen zu warnen. Es ist nicht schön, darüber zu reden. Wir reden viel lieber über den schönen Sonnenschein. Aber Gott sagt, ich möchte nicht die Menschen zerstören. Deswegen sage ich euch das ja voraus. Deswegen warne ich euch. Und deswegen möchte ich, dass ihr diese Warnung auch weitergebt. Gottes Gericht kam wegen der Bosheit der Menschheit. Aber selbst das hat unser Herz nicht gebessert. Wir können sagen, naja, ja, ja, die waren ja auch damals besonders schlimm. Direkt nach der Flut, in 1. Mose 8, da steht in Vers 21, und der Herr roch den wohlgefälligen Geruch, das ist von Noahs Opfer nach der Flut, und der Herr sprach in seinem Herzen, nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen wegen des Menschen, denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an und nicht noch einmal will ich alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe. Sagt direkt nach der Flut, so wie das will ich es nicht noch einmal machen. Aber das, was das ausgelöst hat, das Sinnen des Herzens, hat sich auch durch die Flut kein bisschen geändert. Die Bosheit ist immer noch in unseren Herzen drin. Somit, also, habe ich doch nicht hinein. Okay. Somit ist der Bericht von der Flut nicht nur eine historische Erzählung, sondern auch eine gegenwärtige Warnung. Es ist nicht einfach nur, da war mal was gewesen, sondern weil unser Herz sich dadurch nicht geändert hat, ist Gott immer noch betrübt. Und Gott hat auch ein weiteres Gericht angekündigt. Nicht mehr durch die Flut, aber durchs Feuer, wie wir in 2. Petrus 3 gelesen haben. Und Gott hatte durch Noah sie immer wieder gewarnt. Sie haben gesehen, wie die Arche gebaut wurde. Und so hatten sie Zeit gehabt, die Warnung zu hören, bis es in 1. Mose 7, Vers 16 heißt, am Ende des Verses heißt es, dass alle in die Arche gegangen waren, die es geglaubt hatten, Noah und seine Familie und die Tiere. Und dann heißt es, und der Herr schloss hinter ihm zu, machte die Tür zu und sagte, okay, jetzt ist die Gnadenzeit vorbei. Und Jesus warnt davor, dass auch wir eines Tages vor verschlossenen Türen stehen können. Wenn du mitlesen möchtest, Lukas 13, Verse 23 bis 27. Komm gleich zurück zu 1. Mose, aber in Lukas 13, dort erzählt unser Herr und sagte, es sprach jemand zu ihm, zu Jesus, Herr, sind es wenige, die gerettet werden? Er aber sprach zu ihnen, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und werden es nicht können. Sobald der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangen werdet, draußen zu stehen und an der Tür zu klopfen, zu sagen, Herr, öffne uns, wird er antworten und zu euch sagen, ich kenne euch nicht und weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird sagen, ich sage euch, ich kenne euch nicht, weiß nicht, woher ihr seid, weicht von mir, alle ihr Übeltäter. Da bezieht sich Jesus nicht zurück auf die Flut, sondern sagt, es wird die Zeit kommen. Und wenn wir nicht vorher die Gnade angenommen haben, dann sagt er, dann werdet ihr von draußen stehen und nicht mehr hineinkommen. Es gibt einen Zeitpunkt, wo es einfach zu spät ist. Nun, wenn wir dieses weiter sagen, dann das hatten wir auch schon, sehen einige die Warnung als aufdringlich. Aber sehen sie auch, dass wir von der Botschaft überzeugt sind. Bei Noah konnte man das sehen, oder? Der hat nicht nur gesagt, Leute, ich habe so im Gefühl, das könnte schlecht ausgehen. Wollt euch das mal gesagt haben? Woher wussten sie, dass es ihm ernst war? Der hat die Arche gebaut. Über 120 Jahre. Riesending, ich habe nachher noch ein Bild davon. Okay? Und er hat gewarnt und hat gesagt, Gott hat mir gesagt, ich soll dieses bauen zur Rettung. Und wer nicht mit in dieses Boot kommt, der wird zerstört werden. Der wird sterben in einer kommenden Flut. Man konnte sicherlich vieles über ihn sagen, aber man musste ihm abnehmen, dass er von der Botschaft überzeugt war. Weil wenn er nicht überzeugt wäre, hätte er nicht dieses Boot gebaut. Okay? Die Bibel lehrt uns, dass Gott gesagt hat, es gibt einen Weg des Heils durch Jesus Christus. Und wer nicht dieses Heil angenommen hat, der wird eines Tages von draußen stehen und nicht mehr hineinkommen. Nur als Gemeinde sagen wir sind überzeugt davon. Sagt unser Leben, wir sind überzeugt davon. Nun, wir müssen keine Arche bauen. Das hat Gott uns nicht angewiesen. Er hat gesagt, es wird nicht noch einmal mit Wasser geschehen. Aber zeigt unser Leben die Überzeugung, ich möchte euch warnen, ich bin überzeugt, Gottes Gericht wird kommen. Wir sind keine Schwarzmaler, wir sind keine Pessimisten, aber als Christen hoffen wir nicht in das Gute in uns, sondern in die Gnade von Gott. Es ist nicht, dass wir es einfach so schlecht sehen und sagen, seht doch die Gesellschaft an, es wird alles nur schlimmer. Wir sind nicht welche, die hoffnungslos sind. Wir sollten eigentlich die am meisten mit Hoffnung erfüllten Personen sein. Aber unsere Hoffnung ist nicht, es wird schon irgendwie werden. Die Menschen werden sich bessern. Sondern unsere Hoffnung ist, Gott hat einen Ausweg bereitet. Noahs Hoffnung war nicht, irgendwann werden mir die Leute glauben. Sondern seine Hoffnung ist, Gott hat mir einen Ausweg bereitet und ich baue diese Arche und Gott wird die Flut erst senden, wenn die Arche fertig ist und ich werde hineingehen und ich werde gerettet werden. Unsere Hoffnung ist, Christus ist unser Retter. Er hat alles für uns vollbracht. Und wenn wir in ihm sind, nicht in der Arche, aber im Glauben an Jesus Christus. Und Glaube nicht nur als, der hat da irgendwann mal gelebt, sondern er ist gekommen, ist für meine Schuld gestorben und er wird mich zu Gott bringen, so wie die Arche Noah durch die Flut getragen hat. So wird mich der Glaube an Christus durch den Tod in den Himmel begleiten. Dann zu sagen, darin ist mein Vertrauen, da ist unsere Hoffnung. Begründung für das Gericht war, die Menschen sind böse. Sie waren und sie sind es weiterhin. Und das ganze Ansinnen ihres Herzens, so sagt es die Schrift, ist böse den ganzen Tag. Und selbst wenn schlimme Dinge passieren, wenn Katastrophen passieren, ändert das nicht das Herz. Aber wir dürfen erkennen, sagen, es gibt einen Ausweg und Gott gibt Gnade. Ich habe Böses getan und manchmal wünscht mein sündiges Herz immer noch Dinge, die nicht gut sind, die nicht gemäß von Gottes Plan sind. Aber ich darf es bekennen und er reinigt mich und ich habe Vergebung. Und so sehen wir dann auch zweitens die Bewahrung in dem Gericht. Wir hatten 1. Mose 6, 1 bis 7 gelesen. Und dann kommt der Zusatz, Vers 8. Ganz kurzer Satz. Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn. Die Schrift berichtet nicht nur vom Gericht, sie betont die Gnade. Okay? Wenn ich weiß, einige von euch haben Kinder oder machen Kindergottesdienst und erzählen häufiger eben auch diese Geschichte. Wovon erzählst du? Wir nennen es häufig Noahs Arche. Du redest nicht von all den anderen Menschen, von den Millionen anderen Menschen, die nicht in der Arche waren. Die Betonung liegt auf Noah. Die Betonung liegt auf Gottes Gnade, auf seiner Gunst, die ihn bewahrt hat. Dieses Gunst, dieses Erbarmen wird nicht verdient. Aber es ist auch nicht völlig willkürlich. Es heißt ja, er fand Gunst. Ja, warum fand er denn Gunst? In Vers 9 heißt es dann, dies ist die Generationenfolge Noahs. Noah war ein gerechter Mann, untadelig war unter seinen Zeitgenossen. Noah lebte mit Gott. Er fand Gunst, es war Gottes Gnade. Aber diese äußerte sich auch in seinem Leben und zeigte sich daran. Gott sieht, wie wir leben und berücksichtigt das in seinem Umgang mit uns. So heißt es zum Beispiel in Jakobus 4, Vers 6, er gibt desto größere Gnade, deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Denen, die sagen, ich bin schon gut genug, ich brauche Gott nicht, ich komme auch alleine zurecht. Gott widersteht. Aber den Demütigen, die sagen, ich brauche Hilfe, steht er als Helfer zur Verfügung. Nun, wir haben einige junge Leute in der Gemeinde, die sind kräftiger als ich. Und wenn ich versuchen würde, ihnen zu widerstehen, sagen wir, ich stehe da an der Tür und sage, du kommst hier nicht raus. Und weiß nicht, Maxim kommt da und sagt, ich finde da schon einen Weg, ich komme da durch. Und er würde einen Weg finden. Weil meine Kraft ist begrenzt. Aber wenn es heißt, Gott widersteht den Hochmütigen, dann kommt keiner durch. Ja. Und er beschreibt dieses so. Und sagt, nimm die Hilfe in Anspruch, versuch nicht gegen Gott zu kämpfen, versuch nicht durch eigene Gerechtigkeit zu bestehen. Aber es zeigt uns ja auch, wir können Gott gefällig leben. Noah war ein gerechter Mann, untadelig, war unter seinen Zeitgenossen. Noah lebte mit Gott. Sagst du, ja, aber das ist Noah. Aber wir haben gerade die Beschreibung seiner Gesellschaft gehört. Die war nicht unbedingt vorteilhaft. Du sagst, naja, aber er hatte die Zeit, er konnte die Arche bauen. Er hatte auch Familie. 3 seiner Söhne sind mit drauf, also mindestens hat er 3 Kinder gehabt. Ja. Und all diese anderen Ausreden, die wir vielleicht vorschieben, vielleicht sagt jemand hier, ja, aber ich bin zu alt dafür. Noah war 500, als er die Arche gebaut hat. Okay. Alter ist auch keine Ausrede. Ja, aber da gibt es heutzutage so viel Widerstand. Alle waren gegen Noah, außer seine eigene Familie. Also es gibt keine Ausrede, dass ich nicht mit Gottes Hilfe so leben kann, dass es sein Wohlgefallen findet. Und Gott fordert uns nicht dazu auf, die Gesellschaft zu verändern, sondern uns von ihm verändern zu lassen. Wir hören von Noah und wir berichten und sagen, schau mal, wie Gott ihn gebraucht hat, wie er Gott vertraut hat. Hat er die Gesellschaft verändert? Nee, die sind ja alle in der Flut umgekommen. Aber die Botschaft hat ihn verändert und er hat Gott vertraut und Gott hat ihn gerettet. Nichts dagegen, etwas zu tun, was der Gesellschaft hilft. Bin dafür. Wir dürfen dafür beten. Wir dürfen uns einbringen. Aber unser Vertrauen ist nicht, dass die Gesellschaft sich bessert, sondern dass Gott Gnade gibt. Deswegen habe ich mich entschieden, Pastor zu werden. Weil ich gesagt habe, alles andere, und ich bin nicht dagegen. Und viele haben auch Berufe, die anderen helfen, und ich bin dankbar dafür. Aber alle müssen zugeben, ich kann mit all meinem Einsatz, egal ob als Arzt, ob als Polizist, ob als Feuerwehrmann, egal was du machst, als Kindergartenarbeiter, egal was du machst, die sind alle gut, die sind legitim, die sind hilfreich. Aber sie ändern nicht die Gesellschaft. Nur Gott kann Menschen ändern. Und deswegen müssen wir dieses weitergeben. Es gibt Hoffnung, aber die Hoffnung ist nicht in uns, sondern in dem Herrn. Und die Gunst äußert sich dann darin, die Gott hier zeigt, dass Gott ihm Anweisungen zur Rettung gab. Baue diese Arche. Und Noah setzte es um. Dabei sind die angegebenen Maße, und ich habe sie jetzt nicht alle vorgelesen, aber die sind nach den Maßen exakt so, wie heutzutage auch Kreuzfahrtschiffe gebaut werden. Und heutzutage werden sie noch größer gebaut, aber die Arche war nicht das kleine Bild, was du manchmal in Kinderbibeln siehst, wie so eine Nussschale oder so, wo dann irgendwie die Tiere rausschauen, sondern war 150 Meter lang, 25 Meter breit und 15 Meter hoch. Exakt die Proportionen, die Leute heutzutage überlegen zu sagen, so würde ich etwas bauen, das hochseetüchtig sein soll. Und dann die Beschreibung und dann steht hier auch irgendwo dran, vergleichswert, es gab Platz nach den Berechnungen, die Gott gegeben hat in der Bibel, für 125.000 Tiere in der Größe eines Schafes. Okay? Also Gott hat die Maße schon so vorgegeben, hat gesagt, das geht. Er hat das gesagt. Das war nicht einfach ein heutiger Architekt. Das waren Gottes Anweisungen. Er hat es gesagt mit drei Decks. Er hat die breite Länge, Höhe in der Bibel gegeben, wo Leute von all diesen Sachen noch nicht die Ahnung hatten. Und wenn du dann Schiffe der damaligen Zeit damit vergleichst, dann wären die bei weitem nicht so hochseetüchtig. Und was machte Noah? Gott gibt ihm diese Anweisung und sagt, pass auf, so sollst du dieses bauen und dieses Material sollst du brauchen und so sollst du es abdichten. Es heißt in 1. Mose 6, Vers 22, und Noah tat es nach allem, was Gott ihm geboten hatte, so tat er. Das wird nochmal im Neuen Testament aufgegriffen, in Hebräer 11, Vers 7, da heißt es, durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Es gab nichts zu sehen, aber er glaubte Gott und sagte, Gott, du hast es gesagt, ich bin kein Schiffsbauer, aber ich vertraue, dass die Maße, das Material, so wie du es sagst, dass das funktionieren wird. Und Noah hat diesen Glauben, er hat ihn gelebt und er hat ihn gepredigt. In 2. Petrus 2, also, Entschuldigung, habe was übersprungen. Okay, das ist, was es bedeutet, aus Glauben zu leben. Ja, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Okay? Er konnte es noch nicht sehen, hatten wir gerade vorher in Hebräer 11, 7. Aber er glaubte. Und wir können die Zukunft nicht sehen. Wir können die Ewigkeit nicht sehen. Wir können das kommende Gericht nicht sehen. Aber wir können, der Glaube heißt, ich vertraue dem, was Gott gesagt hat. Noah hat das getan. Er hat es getan, indem er die Arche gebaut hat, aber er hat das auch verkündet. 2. Petrus 2,5. Wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, als achten neben sieben anderen bewahrte, als er die Flut über die Welt der Gottlosen brachte. Er hat darauf verwiesen, auf den Herrn. Trotzdem glaubte keiner außerhalb seiner Familie an die Botschaft. Aber Gott hat ihn beglaubigt, indem er ihn gerettet hat. Das heißt aber auch, Gott misst uns nicht an unserem Erfolg, sondern an unserer Nachfolge. Wenn du Noah an seinem Erfolg messen wolltest, dann wäre ein erfolgreicher Schiffsbauer aber ein ziemlich versagender Verkündiger, oder? Außer der eigenen Familie hat ihm kein Mensch das geglaubt. Nach 120 Jahren Predigten. Aber Gott hat es nicht so gesehen. Weil er Gott vertraut hat. Und er hat das weitergegeben. Und wenn die anderen das ablehnen, dann war das ihre Verantwortung. Er ist seiner Verantwortung gerecht geworden. Gott möchte, dass wir nicht einfach schauen, was machen alle anderen, sondern dass wir ihm folgen und dass wir ihm vertrauen. Dabei ist unsere Annahme von Gott nur abhängig von unserer Annahme von Christus. Nicht, was kann ich alles für ihn tun? Das könnte man ja vielleicht denken. Aber Noah ist nicht, sein Glaube hat sich im Bau der Arche gezeigt. Es ist nicht, weil er so was Großes getan hat, wurde er gerettet. Sondern Gott sah seine Gerechtigkeit und dann gab er ihm den Auftrag zu sagen, jetzt baue diese Arche. In Johannes 1, Vers 12 heißt es, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen, denen, die an seinen Namen glauben. Die Aufnahme ist nicht, was wir alles Großes für Gott tun können, sondern dass wir ihm vertrauen, dass wir an Jesus Christus glauben. Damals wartete Gott geduldig, bis die Arche gebaut war. Heute wartet er auf unsere Umkehr. Wir haben 2. Petrus 3 gelesen, in Vers 9 heißt es, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Damals hat er 120 Jahre gewartet und hat gesagt, ich gebe Zeit zur Umkehr. Sie sollen die Warnung hören. Ich will sie nicht zerstören, das ist nicht mein Ziel. Ich will, dass sie umkehren. Ich will, dass sie gerettet werden. Und heutzutage möchte Gott, dass noch viele Menschen gerettet werden. Aber wir müssen ihnen diese Botschaft weitergeben. Wir müssen keine Arche bauen. Aber wie es in Apostelgeschichte 2,40 heißt, lasst euch retten von diesem verdrehten Geschlecht oder Generation. Wenn wir an die Geschichte von Noah denken, dann soll das nicht einfach nur eine niedliche Geschichte von ganz vielen Tieren sein, sondern ein Vertrauen, dass Gott aus dem Gericht rettet. Aber es gab nur eine Möglichkeit. Rettung von der Flut gab es nur durch ein Boot aus Holz. Rettung von der Verdammnis gibt es nur durch Jesu Tod am Kreuz. Damals war es, die Botschaft war verkündet. Noah stand da und sagt, ich baue dieses Boot. Und wenn du das annimmst, dann komm mit. Dann steig ein und du wirst bewahrt werden vor Gottes Gericht. Das ist deine einzige Möglichkeit. Gott warnt und er sagt euch, wenn ihr das nicht annehmt, ihr werdet umkommen, allesamt. Denn die Menschheit ist böse durch und durch. Und dann hat Gott gesagt, ich werde das nicht nochmal machen, hat den Regenbogen als Beweis gegeben. Aber sagt dann im Neuen Testament, ich werde trotzdem noch einmal richten. Aber ich will auch einen Ausweg geben. Aber nicht durch ein Boot, sondern durch meinen Sohn Jesus Christus. Er kommt, er nimmt Gottes Strafe auf sich, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Was machst du damit? Bist du so wie die Zeitgenossen von Noah und sagst, naja, hab noch Zeit. Damals hatte Gott gesagt, 120 Jahre. Wir wissen nicht, wie lange. Er hat uns keine Zeitangabe gegeben. Aber er hat gewarnt, wir haben es gelesen, eines Tages ist die Tür zu. Ist die Gnadenzeit vorbei? Bist du dann gerettet? Oder stehst du draußen, klopfst an und sagst, tut mir leid, du hattest die Gelegenheit, du hast die Botschaft gehört, nun ist die Tür zu. Aber die meisten, die hier heute Morgen sitzen, du bist drin. Du bist in Christus. Du hast Jesus Christus als deinen Retter angenommen. Was machen wir? Machen wir es uns in der Arche gemütlich oder im Glauben gemütlich? Oder sind wir wie Noah Prediger der Gerechtigkeit? Ich meine nicht unbedingt als Job, aber als Lebensinhalt zu sagen, Gott hat mich in seiner Gnade gerettet und ich möchte anderen dieses weitergeben, damit auch sie gerettet werden können. Wir wollen jetzt gleich das Abendmahl einnehmen. Und Jesus hat gesagt, wenn wir dieses tun, dann verkündigen wir den Tod des Herrn, bis er kommt. Wenn du am Abendmahl teilnimmst, dann sagst du genau das, was wir heute gehört haben, das glaube ich. Ich glaube, dass Christus für mich gestorben ist und indem ich das einnehme, sage ich, so habe ich die Rettung angenommen. Ich habe es für mich angenommen. Ich weiß, es war Christi Tod für mich, sein Leib, sein Blut für mich gegeben. Durch ihn habe ich Vergebung. Ich lese das einmal ganz kurz vor und das ist dann auch schon der Übergang dazu. In 1. Korinther 11. Ab Vers 23, da heißt es, ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch auch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. Und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt hat. Und das ist, was wir machen wollen. Das heißt hier, jeder prüfe sich selbst. Nicht, war ich gut genug gewesen, sondern habe ich Gottes Güte, seine Vergebung in Jesus Christus in Anspruch genommen. Bin ich rein durch sein Blut? Habe ich erkannt zu sagen, ja, ich gehöre zu dieser, mit der großen Bosheit der Menschen, aber ich bin durch Jesus Christus vergeben. Und jeder prüfe sich selbst und dann esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Und ich möchte einfach, dass wir uns Zeit geben, dies zu tun und wollen in der Zwischenzeit ein Lied singen, wunderbar großer Erlöser. Ich möchte, dass du einfach diese Zeit nutzt, dich zu prüfen und sagen, Herr, habe ich die Vergebung? Bin ich in Christus? Und lebe ich im Reinen zwischen mir und dem Herrn? Wenn du sagst, das kann ich im Moment nicht sagen, dann bitten wir dich gleich beim Abendmahl, lass es an dir vorübergehen. Ich werde anschließend hier vorne bleiben, kannst mich gerne ansprechen. Noch ist Gnadenzeit, Gott bietet einen Ausweg. Okay? Wenn du sagen kannst, ja, durch diesen wunderbaren großen Erlöser bin ich erlöst, dann lass uns gleich am Abendmahl teilnehmen und verkündigen. Er hat mich errettet, er wird wiederkommen, er wird mich retten vor dem Gericht. Nicht, weil ich so toll war, sondern weil seine Gnade so groß ist. Lass uns aufstehen und es